D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Oh, wie nervig das manchmal ist, ja. Ich sitze manchmal vorm Rechner und will dann noch schnell einen Flug buchen. Aber mit schnell kannst du vergessen. Pascal Fischer ist bei mir heute Abend. Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich? Schnell Flug buchen? Kriegst du das hin?
Geht überhaupt nicht. Ne? Du wirst blind von Sonderkonditionen und kriegst einen gebrochenen Finger vom Rumklicken und so. Also.
Und das Nervige ist dann, wenn es um diese Versicherungsgeschichten geht, ne? Wollen sie die und die und die Versicherung für ihr Gepäck, für ihre Reise, dann kriegt man erstmal ein schlechtes Gewissen, wenn man Nein klickt, will ich nicht. Und an irgendeiner anderen Stelle geht dasselbe Fenster dann doch nochmal auf. Und auch super nervig, finde ich, wenn du mit Kreditkarte zahlen willst, kostet meistens nochmal extra.
Frechheit, wozu hat man eine Kreditkarte?
Werd ich auch noch dafür bestraft. Also, Flugportale hat die Stiftung Warentest getestet und so richtig geil haben die nicht abgeschnitten. Warum nicht? Das klären wir noch in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Es ist, Pascal, hilf mir, heute ist Mittwoch, ne?
Ja.
Nicht, dass ich schon wieder, oh Gott, also es ist Mittwochabend. Pascal Fischer ist da und mein Name ist Sonja Meschkat. Grüß euch.
D-Radio Wissen.
Es ist ein ganz schön kompliziertes Abenteuer, einen Flug zu buchen. Und auch ein sehr zeitintensives. Gerade über so Portale, ne, die einem so die günstigsten Flüge ausspucken. Und dann kann man vergleichen und dann kann man irgendwann auch mal buchen. Und wenn man sich dann entschieden hat, dann geht der Spaß eigentlich erst richtig los. Denn meistens soll man noch eine Reiserücktrittsversicherung abschließen oder eine Gepäckversicherung oder irgendwelche anderen zusätzlichen Leistungen mitnehmen. Das nervt total. Die Stiftung Warentest hat 10 Flugbuchungsportale getestet. Und darüber spreche ich mit dem zuständigen Redakteur Falk Moko. Falk, ihr kritisiert besonders diesen Buchungsprozess. Warum?
Das würde durchaus schon mal, glaube ich, ein Gefühl von mehr Sicherheit vielleicht auf deutschen Straßen bringen. Was mehr Polizei nicht verhindern kann, da müssen wir uns, glaube ich, alle oder dürfen wir uns keine Illusionen machen, ist das so ein Terroranschlag. Also nur weil mehr Polizei da ist, wird ein Terrorist oder ein Attentäter sich nicht überlegen, keinen Anschlag zu machen. Was aber Polizei machen kann, ist hinterher schneller vor Ort sein, wenn es mehr Polizisten gibt und so einen Amoklauf, einen Attentat schneller zu Ende bringen. Man muss auch sagen, die Forderung ist eigentlich ganz berechtigt, denn in den letzten Jahren haben die meisten Bundesländer, Polizei ist ja die Zuständigkeit der Bundesländer, Polizeipersonal abgebaut anstatt aufgebaut. Das hat man schon gesehen vor der letzten Woche, also vor diesen schrecklichen Taten. Nicht nur bei bei solchen Vorfällen, sondern auch zum Beispiel bei Fußballspielen, dass da einfach Polizei fehlt oder bei Demonstrationen, dass man keine Polizei hatte. Die Sachsen haben das gemerkt jetzt, als es diese vielen Aufmärsche gab von Rechtsextremisten, die sich auch vor Flüchtlingsheimen postiert haben, dass es da einfach an Polizei gefehlt hat. Von daher ist es eine Forderung, die wahrscheinlich ganz sinnvoll ist und die vielleicht auch umgesetzt werden sollte.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Seit vergangener Woche ploppt ja immer wieder auf, dass man die Bundeswehr in Deutschland auch einsetzen könnte. Ich frage mich nur, wie soll das gehen? Weil die Bundeswehr ist doch für die äußere Sicherheit zuständig. Geht das überhaupt dann?
Ja, ganz genau. Wir haben in Deutschland eine Trennung von innerer und äußerer Sicherheit. Für die innere Sicherheit ist die Polizei zuständig, für die äußere die Bundeswehr. Das hat den historischen Grund, dass die Bundeswehr hier im Inneren sozusagen nicht einen Notstand ausnutzen kann und die Macht an sich ziehen kann. Das sind Lehren, die man aus der Weimarer Republik gezogen hat. Die Frage ist jetzt allerdings, wie weit kann die Bundeswehr tatsächlich dann in solchen Situationen wie einem Terroranschlag helfen und was kann sie dann machen und was darf sie dann vor allem? Also eigentlich ist sie ja dann an die Polizei drangehängt und muss deren Weisung befolgen. Das ist allerdings nichts, was groß eingeübt ist. Sie darf eigentlich nicht selbst handeln, selbst irgendwelche Maßnahmen anwenden, auch keine Waffengewalt. Und jetzt ist im Moment in der Debatte, ob das vielleicht in irgendeiner Form mit dem Grundgesetz noch vereinbar wäre, dass die Bundeswehr da herangezogen wird und dann bei einem Terroranschlag eben tatsächlich auch vielleicht selbst etwas tut und angefordert werden kann. Das hätte die Union ganz gerne. Die hätte allerdings in manchen Teilen auch ganz gerne, dass man das Grundgesetz sogar ändert. Zum Beispiel hätten die Bayern gerne, dass die Bundeswehr auch an der Grenze mit eingesetzt wird. Die Frage, die sich mir persönlich aber stellt, ist, was kann die Bundeswehr denn eigentlich eigentlich mehr tun, als es die Polizei tun kann. Wenn wir auf die vorherige Frage zurückgehen, mehr Polizisten einstellen, dann sollte es doch eigentlich möglich sein, dass die Polizei das übernimmt und die Bundeswehr dann in dem Fall nicht notwendig ist.
Zum Amoklauf gehört meistens eine Waffe, so wie in München. Und deshalb gibt es auch hier die Forderung nach strengeren Waffengesetzen. Sind die wir haben, denn nicht eigentlich schon streng genug?
Wir haben tatsächlich in Deutschland sehr strenge Waffengesetze. Die sind mehrfach jetzt auch verschärft worden nach mehreren Amokläufen. Zum Beispiel, dass Menschen unter 25 auch ein psychologisches Gutachten vorlegen müssen, wenn sie denn eine Waffe besitzen. Und auch nach Winnenden ist das Waffengesetz nochmal verschärft worden. Vor allem geht es da um die Aufbewahrung, dass man nachweisen muss, dass die Waffe gut aufbewahrt ist, sicher verwahrt ist. Also da ist einiges schon nachgedreht worden. Was jetzt debattiert wird, ist eine Änderung des Waffengesetzes auf EU-Ebene vor allem. Und das erscheint mir durchaus an manchen Stellen sinnvoll. Da geht es zum Beispiel um diese Dekowaffen, diese Theaterwaffen, die jetzt auch in München verwendet worden ist. Also, dass man eine Waffe hat, die eigentlich unschädlich gemacht worden ist, die nicht mehr scharf ist und dann sozusagen wieder zurück in eine scharfe Waffe verwandelt worden ist und damit dann ein Anschlag gemacht worden ist. Das ist bei dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo schon passiert. Da waren Kriegswaffen im Einsatz, die eigentlich mal unschädlich waren. Deswegen überlegt die EU schon seit längerem, das Waffengesetz zu verschärfen, aber dass die Waffenlobby in Brüssel sehr stark und spricht sich da sehr stark dagegen aus, lobbyiert da sehr stark. Und eine andere Sache ist, dass man tatsächlich, wenn man eine Waffe erwirbt, auch wirklich eine psychologische Untersuchung machen muss. Also nicht nur, wenn man unter 25 ist, sondern ein jeder. Das Problem ist allerdings, dass der illegale Waffenmarkt ja so nicht kontrollierbar ist. Also der Münchner Attentäter hat seine Waffe ja im Darknet gekauft. Und da kann dann ein strenges Waffengesetz auch nicht wirklich etwas bewirken.
Kommen wir zum letzten Punkt. Die CSU fordert, Flüchtlinge sollen strenger kontrolliert und schneller abgeschoben werden. Hintergrund dafür ist, dass die Anschläge in Würzburg und in Arnsbach ersten Ermittlungen zufolge von Asylbewerbern begangen worden sein sollen. Würde das tatsächlich mehr Sicherheit garantieren?
Das ist eine gute Frage. Also man kann sicher drüber nachdenken, wenn hier Flüchtlinge einreisen, ob man sie noch strenger kontrollieren kann, ob es tatsächlich vielleicht Verbesserungen im Ablauf gibt, um die Identität einer Person festzustellen, um festzustellen, was derjenige in einem Land schon gemacht hat. Aber wenn man sich die beiden Fälle mal anguckt von Würzburg und Arnsbach, dann ist es ja so, dass diese beiden Flüchtlinge eingereist sind, bevor es diese ganz große Menschenmenge gab, die nach Deutschland kam, von Flüchtlingen, die hierher geflohen sind, also noch vor September 2015. Da gab es Zeit, auch die Leute zu kontrollieren. Das ist offenbar auch passiert. Und es gab keine auffälligen Hinweise auf irgendetwas, wo man hätte aufmerken müssen. Und auch im Nachhinein hat jetzt der Bundesinnenminister noch gesagt, gibt es eigentlich vom BND, von den Sicherheitsbehörden, keinerlei Hinweise darauf, dass sie sich in irgendeiner Form vorher schon radikalisiert hätten und tatsächlich mit dem Auftrag, einen Anschlag hier zu machen, eingereist sind. Das heißt, wie sinnvoll ist es tatsächlich, da nochmal strengere Kontrollen zu machen und wie lange würde das dann auch dauern? Sowas würde ja ein Asylverfahren ja auch wahnsinnig verlängern. Und es fehlt vor allem auch, und das muss man auch dazu sagen, an Referenzdateien. Also wenn ich hier in Deutschland kontrolliere, dann rufe ich ja eine Datei in einem anderen Land auf, in Syrien, im Irak oder wo auch immer, wo derjenige herkommt und gucke da, gibt es da irgendwelche Informationen. Wenn es da keine Informationen gibt, dann gibt es die Nummer nicht und dann kann ich auch nichts machen. Die Frage ist eher, was kann man hier im Land tun, wo kann man nochmal besser drauf schauen, auch in Flüchtlingsheimen, was passiert da vielleicht? Also der Attentäter von Arnsbach hat ja offenbar seine Bombe in diesem Flüchtlingsheim gebaut und ob man da vielleicht nicht besser kontrollieren kann. Die andere Forderung ist ja die des schnelleren Abschiebens bei Flüchtlingen, die eine Straftat begangen haben. Da ist es so, dass ja nach den Vorfällen in Köln in der Silvesternacht ja schon nachgebessert worden ist. Also dass man jemanden, der eine bestimmte Freiheitsstrafe bekommt, tatsächlich auch schneller ausweisen kann. Das Problem ist bei manchen Fällen, dass man Menschen in bestimmte Länder gar nicht abschieben kann, weil das dem Völkerrecht widerspricht. Also zum Beispiel nach Syrien jemanden abschieben, das wird man nicht tun und das kann man auch nicht machen. Man wird niemanden in ein Kriegsgebiet zurückschicken. Und da muss man sich auch fragen, wo ist denn die Schwelle, wann man jemanden zurückschicken? Handtaschendieb gleich sofort ausweisen in ein Land, in dem ihm eventuell der Tod droht. Ich glaube, da ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Also das ist auch eine Forderung, die noch sehr unkonkret ist, die vielleicht im ersten Moment nach einer harten Maßnahme klingt, aber die tatsächlich in der praktischen Ausführung noch nicht so klar ist, wie sie noch aussehen soll.
Flugbuchungsportale sind nicht transparent in ihrer Preispolitik. Die Stiftung Warentest hat sich das mal genauer angesehen und Falk Murko von der Stiftung Warentest gibt den Tipp, Flüge am besten direkt bei der Fluggesellschaft buchen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt keine Sicherheit. Nirgendwo. Ihr könnt morgen vom Bus überfahren werden oder ich kann morgen die Treppe runterfallen und mir das Genick brechen. Nach den Gewalttaten von Würzburg, München und Ansbach ist das Gefühl bei vielen Menschen, die Zeiten sind unsicherer geworden. Es kann jeden treffen. Und es werden Forderungen laut, die Sicherheit in Deutschland muss verbessert werden. Wie sinnvoll sind die einzelnen Ideen und wann ist es purer Populismus? Wir machen mal den Faktencheck und zwar zusammen mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, der bayerische Innenminister fordert mehr Polizei. Was würde das denn bringen?
Das würde durchaus schon mal, glaube ich, ein Gefühl von mehr Sicherheit vielleicht auf deutschen Straßen bringen. Was mehr Polizei nicht verhindern kann, da müssen wir uns, glaube ich, alle oder dürfen wir uns keine Illusionen machen, ist das so ein Terroranschlag. Also nur weil mehr Polizei da ist, wird ein Terrorist oder ein Attentäter sich nicht überlegen, keinen Anschlag zu machen. Was aber Polizei machen kann, ist hinterher schneller vor Ort sein, wenn es mehr Polizisten gibt und so einen Amoklauf an einen Attentat schneller zu Ende bringen. Man muss auch sagen, die Forderung ist eigentlich ganz berechtigt, denn in den letzten Jahren haben die meisten Bundesländer, Polizei ist ja die Zuständigkeit der Bundesländer, Polizeipersonal abgebaut anstatt aufgebaut. Das hat man schon gesehen vor der letzten Woche, also vor diesen schrecklichen Taten. Nicht nur bei bei solchen Vorfällen, sondern auch zum Beispiel bei Fußballspielen, dass da einfach Polizei fehlt oder bei Demonstrationen, dass man keine Polizei hatte. Die Sachsen haben das gemerkt jetzt, als es diese vielen Aufmärsche gab von Rechtsextremisten, die sich auch vor Flüchtlingsheimen postiert haben, dass es da einfach an Polizei gefehlt hat. Von daher ist es eine Forderung, die wahrscheinlich ganz sinnvoll ist und die vielleicht auch umgesetzt werden sollte.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Seit vergangener Woche ploppt ja immer wieder auf, dass man die Bundeswehr in Deutschland auch einsetzen könnte. Ich frage mich nur, wie soll das gehen? Weil die Bundeswehr ist doch für die äußere Sicherheit zuständig. Geht das überhaupt dann?
Ja, ganz genau. Wir haben in Deutschland eine Trennung von innerer und äußerer Sicherheit. Für die innere Sicherheit ist die Polizei zuständig, für die äußere die Bundeswehr. Das hat den historischen Grund, dass die Bundeswehr hier im Inneren sozusagen nicht einen Notstand ausnutzen kann und die Macht an sich ziehen kann. Das sind Lehren, die man aus der Weimarer Republik gezogen hat. Die Frage ist jetzt allerdings, wie weit kann die Bundeswehr tatsächlich dann in solchen Situationen wie einem Terroranschlag helfen und was kann sie dann machen und was darf sie dann vor allem? Also eigentlich ist sie ja dann an die Polizei drangehängt und muss deren Weisung befolgen. Das ist allerdings nichts, was groß eingeübt ist. Sie darf eigentlich nicht selbst handeln, selbst irgendwelche Maßnahmen anwenden, auch keine Waffengewalt. Und jetzt ist im Moment in der Debatte, ob das vielleicht in irgendeiner Form mit dem Grundgesetz noch vereinbar wäre, dass die Bundeswehr da herangezogen wird und dann bei einem Terroranschlag eben tatsächlich auch vielleicht selbst etwas tut und angefordert werden kann. Das hätte die Union ganz gerne. Die hätte allerdings in manchen Teilen auch ganz gerne, dass man das Grundgesetz sogar ändert. Zum Beispiel hätten die Bayern gerne, dass die Bundeswehr auch an der Grenze mit eingesetzt wird. Die Frage, die sich mir persönlich aber stellt, ist, was kann die Bundeswehr denn eigentlich mehr tun, als es die Polizei tun kann? Wenn wir auf die vorherige Frage zurückgehen, mehr Polizisten einstellen, dann sollte es doch eigentlich möglich sein, dass die Polizei das übernimmt und die Bundeswehr dann in dem Fall nicht notwendig ist.
Zum Amoklauf gehört meistens eine Waffe, so wie in München. Und deshalb gibt es auch hier die Forderung nach strengeren Waffengesetzen. Sind die wir haben, denn nicht eigentlich schon streng genug?
Wir haben tatsächlich in Deutschland sehr strenge Waffengesetze. Die sind mehrfach jetzt auch verschärft worden nach mehreren Amokläufen. Zum Beispiel, dass Menschen unter 25 auch ein psychologisches Gutachten vorlegen müssen, wenn sie denn eine Waffe besitzen. Und auch nach Winnenden ist das Waffengesetz nochmal verschärft worden. Vor allem geht es da um die Aufbewahrung, dass man nachweisen muss, dass die Waffe gut aufbewahrt ist, sicher verwahrt ist. Also da ist einiges schon nachgedreht worden. Was jetzt debattiert wird, ist eine Änderung des Waffengesetzes auf EU-Ebene vor allem. Und das erscheint mir durchaus an manchen Stellen sinnvoll. Da geht es zum Beispiel um diese Dekowaffen, diese Theaterwaffen, die jetzt auch in München verwendet worden ist. Also, dass man eine Waffe hat, die eigentlich unschädlich gemacht worden ist, die nicht mehr scharf ist und dann sozusagen wieder zurück in eine scharfe Waffe verwandelt worden ist und damit dann ein Anschlag gemacht worden ist. Das ist bei dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo schon passiert. Da waren Kriegswaffen im Einsatz, die eigentlich mal unschädlich waren. Deswegen überlegt die EU schon seit längerem, das Waffengesetz zu verschärfen, aber dass die Waffenlobby in Brüssel sehr, sehr stark und spricht sich da sehr stark dagegen aus, lobbyiert da sehr stark. Und eine andere Sache ist, dass man tatsächlich, wenn man eine Waffe erwirbt, auch wirklich eine psychologische Untersuchung machen muss. Also nicht nur, wenn man unter 25 ist, sondern ein jeder. Das Problem ist allerdings, dass der illegale Waffenmarkt ja so nicht kontrollierbar ist. Also der Münchner Attentäter hat seine Waffe ja im Darknet gekauft. Und da kann dann ein strenges Waffengesetz auch nicht wirklich etwas bewirken.
Nach den Anschlägen von München und Ansbach gibt es Forderungen nach mehr Polizei, nach Einsätzen der Bundeswehr und nach strengeren Einreisekontrollen für Flüchtlinge.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit gestern ist es ja höchst offiziell. Hillary Clinton ist die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Beim Parteikonvent in Philadelphia gab es die absolute Mehrheit der Delegiertenstimmen. Ein historischer Moment, muss man tatsächlich sagen, denn sie könnte die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Der Parteitag geht noch bis Donnerstag. Heute wird der noch Präsident Barack Obama erwartet. Für uns dabei in Philadelphia ist unser Korrespondent Thilo Kössler. Thilo, was erwarten die Delegierten und die Demokraten denn heute von Barack Obama?
Barack Obama hat vorhin schon in einem Interview den Ton vorgegeben. Er wird, glaube ich, kräftig auf Trump einschlagen, sage ich mal. Obama ist der Meinung, dass die Haltung von Donald Trump überhaupt nicht stimmt, dass er nur Negativbotschaften sendet, dass er keine einzige Botschaft hat, dass er wirklich keine Lösungen anzubieten hat, dass er zwar die Krisen dieses Landes anprangert, aber überhaupt keine Lösung anzubieten hat. Obama, der hat das vorhin ziemlich deutlich gesagt, er hält ihn nicht nur für einen politischen Dilettanten, der nichts von der Welt weiß und auch nichts dazulernen möchte, sondern er hält ihn einfach nur für einen Selbstdarsteller. Und Barack Obama, das hat mich gewundert, hat ganz offen von Risiken gesprochen, die ein Donald Trump im Präsidentenamt bedeuten würde. Risiken warum? Trump hat gesagt, er möchte sich aus Krisengebieten zurückziehen. Er verortet sich in einer Nähe zu Putin. Er hat damit verbunden, dass er nur noch eingeschränkt zu der Bündnisverpflichtung der NATO stehen möchte. Das hat die NATO-Verbündeten im höchsten Maße in Aufregung versetzt. Und er hält ihn aber auch charakterlich für überhaupt nicht geeignet. Also, Obama möchte sich heute für Hillary Clinton ganz bestimmt kräftig ins Zeug legen. Aber er möchte natürlich auch sein Vermächtnis sichern, denn Trump würde alles zurückdrehen. Das hat er schon angekündigt, was Obama geschaffen hat. Sei es die Krankenversicherung, sei es der Iran-Deal, sei es die Handelsabkommen und so weiter.
Jetzt hat es ja schon einige emotionale und lobpreisende Reden auf Hillary Clinton gegeben. Also Bernie Sanders hat schon gesprochen, Michelle Obama und Bill Clinton. Haben die denn was bewegt bei denjenigen, die noch unentschlossen sind oder Hillary Clinton möglicherweise gar nicht ihre Stimme geben wollen?
Ich habe gestern mit Delegierten gesprochen, die sich dem Sanders-Lager zuordnen. Und ich glaube, dieses Lager ist zweigespalten. Die einen sagen, nein, wir sind jetzt wirklich zufrieden damit, was wir erreicht haben. Wir haben eine Menge erreicht. Es ist eine Menge unseres Programms und unserer Forderungen eingeflossen in die Plattform der Demokraten für die Wahlen. Andere sagen, gehen in die Fundamentalopposition und sie sagen, nein, Hillary Clinton könnten wir niemals wählen. Hillary Clinton ist Teil des Establishments, ist Teil des Establishments des Geldes, der Wall Street. Sie ist Teil der Eliten, sie ist Teil eines verkrusteten Systems. Das haben wir auch an dieser E-Mail-Affäre gesehen. Diese E-Mail-Affäre, die just zu Beginn des Parteitages aufgeflogen ist, wo deutlich geworden ist, dass die Parteiführung ganz offensichtlich Bernie Sanders kaltstellen wollte und einseitig Hillary Clinton begünstigt hat. Das ist für viele das Argument zu sagen, nein, Hillary Clinton werden wir nicht wählen. Hillary Clinton wird natürlich alles probieren und Obama heute auch, just diese Wähler mit auf ihre Seite zu ziehen.
Apropos E-Mail-Affäre, da gab es ja noch eine weitere. WikiLeaks hat vor dem Parteitag 20.000 Mails der Demokraten veröffentlicht und das Wahlkampfteam von Hillary Clinton vermutet ja, dass Hacker im Auftrag der russischen Regierung dahinter stecken. Kocht das jetzt eigentlich während dieses Parteitags nochmal richtig hoch?
Das kocht jetzt just zu dieser Stunde, Sonja, richtig hoch. Denn auch dazu hat sich Obama in dem Interview geäußert. Obama hat tatsächlich gesagt, er vermutet Russland dahinter. Er vermutet, dass russische Hacker diese Parteidaten sich geholt haben. Und er vermutet womöglich direkt Wladimir Putin dahinter. Er steckt fast sicher dahinter, hat Obama gesagt. Das ist absolut ungewöhnlich. Es ist absolut ungewöhnlich, sich zu laufenden FBI-Ermittlungen zu äußern, und es ist absolut ungewöhnlich, wirklich so eine direkte Schuldzuweisung schon vorzunehmen mit einem sehr geringen Vorbehalt. Trump hat schon geantwortet in Twittern. Er hat gesagt, das ist Blödsinn, das ist lächerlich. Aber er hat Putin aufgefordert, doch nochmal nach weiteren 30.000 E-Mails zu suchen, die Hillary Clinton damals als Außenministerin über ihren privaten Server hat laufen lassen. Und das scheint jetzt wirklich brisant zu werden. Das Lager von Hillary Clinton sagt, das ist nun kein politisches Thema mehr, sondern das ist ein Thema der inneren Sicherheit. Es ist das erste Mal, dass ein Präsidentschaftskandidat wirklich zu Mitteln der Spionage aufgerufen hat, um den politischen Gegner zu bekämpfen. Ich glaube, das ist ein ganz verschärfter Tonfall, und ich könnte mir vorstellen, dass sich dieses Thema nochmal ganz oben auf die Agenda der gegenseitigen Auseinandersetzung schieben wird.
Also der Ton ist ebenfalls hart und scharf beim Parteitag der Demokraten, Barack Obamas Rede. Dementsprechend auch schon hat er Barack Obama verbal draufgehauen, haben wir gerade gehört von unserem Korrespondenten Thilo Kössler.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn ein Mann gefeuert wird, weil er wegen seines Übergewichts angeblich seinen Job in einem Gartenbaubetrieb nicht machen kann, wird man erstmal stutzig, wenn man das hört. Also, der Mann, um den es geht, der wiegt 200 Kilo, und der Arbeitgeber sagt, pass mal auf, du passt nicht in einen Kleinlaster, du kannst keine Gräben beackern und Bäume beschneiden kannst du auch nicht, weil die Leitern nur 150 Kilo aushalten. Das ist Diskriminierung, findet der Mann und hat heute vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf gegen seine Kündigung angekämpft und sie abwenden können. Wie genau ist es ausgegangen vor Gericht, Pascal Fischer?
Ja, mit einem Vergleich. Der Gartenbauer muss sich bemühen, sein Gewicht zu reduzieren und das Unternehmen regelmäßig darüber informieren. Damit hat er sozusagen Versuch Nummer 2 bekommen, denn der Mann hatte schon einmal an einem Gesundheitsprogramm teilgenommen. Das war im Februar 2014 in einem Adipositas-Zentrum. Und da hatte er aber nicht abgenommen und ein Jahr später dann die Kündigung erhalten.
Also er hat recht bekommen. Es ist erleichternd, dass man als Dicker nicht einfach rausgekickt werden kann. Andererseits war das ja nicht so klar, dass es doch erstmal vor Gericht ging. Warum war das so?
Nee, die Argumentation des Mannes war, er wird diskriminiert. Jetzt ist aber Fettleibigkeit kein Grund für Diskriminierung erstmal, wie Rasse, Religion, Geschlecht. Aber Behinderung. Er sei behindert, meint er also, durch seine Fettleibigkeit, obwohl er auch seine Arbeiten noch ausführen könnte, was dann ja auch ein Streitpunkt war. Und letztlich wurde dann aber darüber gar nicht direkt entschieden, weil es ja eben ein Vergleich war. Aber wenn eine Behinderung erleidet und seinen Job nicht mehr machen kann, dem darf eigentlich gekündigt werden. Das hat mich so ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Aber so hat mir das Tobias Pusch gesagt. Er kommt von der Berliner Kanzlei Pusch Wahrlich Legal.
Man hat einen Arbeitsvertrag. Unter dem Arbeitsvertrag hat man Pflicht, eine bestimmte Arbeitsleistung zu erbringen. Und wenn man als Arbeitnehmer das nicht mehr kann, ja auch aus Umständen, die in seiner Sphäre liegen, kann das auch zu einer Beendigung führen. Hier in dem Fall hat man das gemacht, was man tun sollte, das mildeste Mittel zu suchen. Und das ist hier erstmal ein Abnehmenversuch.
Also klingt hart, ne, was da in letzter Konsequenz kommen kann. Meist darf man dann auf eine große Abfindung hoffen. In dem Fall jetzt in Düsseldorf, da hat die Richterin gesagt, nimmt der Mann nicht ab mit seinen 49 Jahren, dann ist seinem Arbeitgeber auch nicht zuzumuten, ihn noch 18 Jahre bis zur Rente zu beschäftigen.
Ist das denn jetzt ein Einzelfall oder gibt es noch mehr aus dieser Kategorie Körpermaße bedeuten Kündigung?
Oh ja, da gibt es so einiges. Es gibt ja diesen mittlerweile fast klassischen Fall aus dem Jahr 2014. Frau Alina S., die wollte Pilotin werden und wurde bei der Lufthansa einfach mal abgelehnt, denn sie sei 3,5 Zentimeter zu klein. Die fand dann generelle Größen, die da angegeben werden, das sind Diskriminierungen. Und zwar gegenüber Männern, die ja im Durchschnitt immer größer sind. So sah das dann auch das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Körpergröße allein, das hilft nicht, alle Knöpfe im Cockpit zu bedienen, wie da so behauptet wurde. Man kann sich ja auch einfach auf ein Kissen draufsetzen. Und wenn man mal in andere Länder guckt, da dürfen die Piloten auch kleiner sein. Also so dieses Vorschieben von technischen Gründen, von formellen Gründen, das ja, funktioniert nicht so ganz. Das sagt dann wieder Tobias Pusch, den ich gefragt habe. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat sowas ja im Auge gehabt, als die europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien formuliert worden sind.
Wenn es dafür technische Gründe gibt, wenn es dafür Sicherheitsgründe gibt, dann ist das sicherlich auch ein gerechtfertigtes Kriterium. Aber gerade in der Luftfahrt waren das dann häufig eher optische Argumente. Und da hat der EuGH dann natürlich auch schon früh einen Riegel vorgeschoben. Die Kommission hat, als sie damals die Richtlinien zur Antidiskriminierung Anfang der 2000er auf den Weg gebracht hat, auch ganz deutlich gesagt, wir wollen unsere Unternehmer erziehen. Bestimmte Kriterien wollen wir nicht mehr als Unterscheidungskriterien in der Wirtschaft sehen bei der Einstellung.
Naja, und ähnlich hat es auch Fälle bei der Polizei oder auch bei der Bundespolizei in Deutschland gegeben. Die Leute waren da zu klein und wurden abgelehnt und die haben dann erfolgreich dagegen geklagt, weil diese Grenzen von 1,66 und so weiter eben sehr willkürlich festgesetzt sind und auch nicht so ganz einzusehen sind, wenn du jetzt ein Polizeijurist im Innendienst werden möchtest.
Jetzt hast du uns was erzählt über Körpergröße und Gewicht, also nur unter Vorbehalt Einstellungskriterium. Was ist denn mit Gesichtern?
Ja, da gibt es eine interessante Diskussion in Belgien, hat Tobias Pusch mir erzählt.
In Belgien zum Beispiel ist es untersagt, zu diskriminieren, jemand nicht einzustellen wegen Hässlichkeit. Das kommt aber in Belgien sozusagen eigentlich aus Themen wie Verstümmelung und solchen Themen, die natürlich in der Praxis eine Rolle gespielt haben, die aber keine Rolle spielen sollten. Insoweit hat natürlich auch die ganze Diskriminierungsrechtsprechung eine wichtige Funktion in der Gesellschaft, für Toleranz zu sorgen.
Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, sowas geht wieder bis zum EuGH und wirkt dann auf Deutschland zurück, dann könnte das auch für uns hier direkt interessant werden. Und wow, mich kann dann niemand mehr feuern.
Pascal, dich will doch auch niemand feuern, hast du Glück gehabt. Also Kündigungen wegen Gewicht, Größe oder Hässlichkeit erstmal nicht erlaubt, aber eben auch nicht ganz auszuschließen. Der Teufel steckt wie immer im Detail.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es soll ein intensiver Chat gewesen sein, so hat es Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, beschrieben. Und dieser Chat hat vor dem Attentat aufgehört. Der Attentäter von Arnsbach, der am Sonntagabend bei einem Festival eine Splitterbombe gezündet hat, soll unmittelbaren Kontakt gehabt haben zu einer Person, die offenbar Einfluss auf ihn hatte. Unser Korrespondent in Bayern ist Michael Watzke. Michael, welche neuen Erkenntnisse gibt es denn?
Nun, bestätigt ist eben, dass es diesen Chat-Kontakt gab und dass es auch Telefongespräche gab in unmittelbarer Nähe zum Tatgeschehen. Wer dieser Gesprächspartner des Syrers war, der sich dann in die Luft gesprengt hat, das weiß die Polizei noch nicht, oder sie sagt es jedenfalls aus ermittlungstaktischen Gründen vielleicht bisher noch nicht. Möglicherweise war das jemand, der den Attentäter gesteuert hat. Allerdings muss man das auch gleich mal in Klammern setzen. Denn wenn man die Lebensgeschichte dieses 27-Jährigen sich anschaut, wenn man weiß, dass er schon zweimal vorher versucht hat, sich das Leben zu nehmen, also nicht als Selbstmordattentäter, sondern einfach als Selbstmörder, wenn man weiß, dass er eine lange Geschichte von psychiatrischen Aufenthalten, unter anderem im Bezirksklinikum Ansbach und auch bei einer Psychiatrieberatung am Boden, sie hatte, dann wirkt das nicht so, als hätte der IS diesen jungen Mann zielgerichtet zu diesem Attentat gesteuert, das dann auch noch, man muss es einfach so sagen, dilettantisch durchgeführt wurde, glücklicherweise. Also eine richtig zielgenaue Führung kann das nicht gewesen sein, aber dass es eine Verbindung gab, eine Verbindung möglicherweise direkt oder indirekt zum IS, das scheint nun tatsächlich Fakt zu sein.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, nochmal den Attentäter, ein bisschen seine Geschichte schon mal angerissen, Mohammed D., was weiß man denn inzwischen über ihn?
Also man weiß das, was man bei ihm gefunden hat, nämlich in seinem Zimmer. Dort hat man weiteres Bombenmaterial gefunden. Man fragt sich, die Ermittlungsbehörden fragen sich, hatte er möglicherweise noch etwas Größeres vor? Hatte er noch andere Pläne, bevor er sich dann entschied, mit diesem Rucksack, mit einer Nagelbombe in Ansbach zu diesem Konzert zu gehen? Er hatte ein Geldbündel aus 50-Euro-Scheinen bei sich. Wie viel Geld das insgesamt tatsächlich war, haben die Ermittlungsbehörden bisher nicht gesagt. Aber auch das deutet ja darauf hin, dass er möglicherweise Unterstützer hatte. Denn tatsächlich hat der bayerische Innenminister gefragt, wie kommt ein Asylbewerber an so viel Geld?
Das heißt, es gibt immer noch einige Fragen, die unklar sind. Was weiß man noch nicht? Beziehungsweise was sind so die großen Fragen, die die Ermittler im Moment versuchen zu klären?
Ja, grundsätzlich weiß man in vielen dieser Fälle, und das sind ja ist eine Häufung, also in München, in Ansbach, in Würzburg, man weiß gerade bei den Asylbewerbern nicht viel, denn das sind unbeschriebene Blätter in den meisten Fällen. Die waren möglicherweise registriert, aber eben man weiß wenig über deren Hintergründe. Es gibt Gerüchte, dass der Ansbacher Attentäter schon eine IS-Geschichte in Syrien hatte, weil er auch Verletzungen, möglicherweise Kriegsverletzungen hatte, nämlich Splitter im Bein. Die sind hier in Deutschland bzw. in Österreich schon operiert worden. Aber man weiß tatsächlich nicht, was dieser junge Mann in seinem Vorleben erlebt hat und warum er tatsächlich nach Deutschland kam. Man weiß auch wenig über seine Zeit hier. Es gibt Gerüchte vom IS befeuert, dass es eine Durchsuchungsaktion in der Asylbewerberunterkunft in Ansbach gegeben haben solle in den letzten Monaten. Aber das haben die Ermittlungsbehörden bisher nicht bestätigt, denn das würde ja auch bedeuten, dass es Hinweise gab oder dass die Behörden einen Verdacht hatten. All das konnte ich bis jetzt in den Gesprächen mit Sicherheitsbehörden und mit der Polizei nicht bestätigen.
Michael Watzke, unser Korrespondent in Bayern, mit Neuigkeiten zu dem Attentäter von Ansbach.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Also entweder läuft man durch die Gegend und ist total geflasht oder man ist total genervt. Von Pokémon Go. Ne? Die Bundeswehr gehört eher so zu dieser wir sind extrem genervt Fraktion, denn die ist es sehr, sehr leid, dass Pokémon sammelnde Gamer auf Truppenübungsplätzen rumtapsen. Die US Navy dagegen findet das Spiel extrem cool und will damit neue Rekruten anwerben, wie das Senior Soldier Recruiting Reporter Pascal Fischer.
Oh, thanks, Sonja. Good question. Ja, es geht online ein Plakat um. Das war zunächst zu sehen in den Social Media Kanälen der Navy. Ja, und darauf heißt es übersetzt: Die US Navy hat die Fähigkeit, dich über die ganze Welt auf Reisen mitzunehmen. Ja, und dann kannst du überall Pokémon Go spielen. Das hilft dir dabei, ein Pokémon Master zu werden.
Und das ist jetzt der Umschwung von harten Jungs zu Gamer-Nerds bei den US Navy Boys oder was?
Ja, am Ende wohl doch nicht. Die Navy war dann nämlich selbst sehr erschrocken über diese zwei Rekrutierer namens Warren Costello und Damian Cooper. Das Poster repräsentiere nicht die Werte der Navy, hieß es in einer Erklärung später. Und dann von Facebook und so weiter wurde das Poster wieder gelöscht. Da ist die Navy wohl ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Experten sagen, naja, das kommt daher, dass das Anwerben eben immer schwieriger wird. Eigentlich aber setzt man schon gerne mal auf Popkultur. Vor einigen Monaten zum Beispiel, da hat die US-Armee mit einem Hollywood-artigen Science-Fiction-Video geworben und das Motto war da so ungefähr, verteidigt euer Land gegen Aliens.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
In unserer Nase, da ist ja viel Schönes drin, ne? Feine Härchen, Popel, ein bisschen Schleim und ein neues einzigartiges Antibiotikum. Forscher aus Tübingen haben es entdeckt und berichten darüber im Fachmagazin Nature. Was es jetzt bedeutet, das erklärt uns Volkart Wildermuth, der ist Wissenschaftsjournalist. Hallo Volkart.
Hallo.
Wie haben die Wissenschaftler denn dieses Antibiotikum gefunden?
Ja, das Team um Andreas Peschel vom Institut für Mikrobiologie und Infektionsmedizin der Uni Tübingen, der untersucht, wie Krankheit und Gesundheit mit dem Mikrobiom zusammenhängen, also diesem Ökosystem der Bakterien in uns und auf uns drauf. Und in der Nase, da lebt unter anderem Staphylococcus aureus. Und das ist ein Keim, der eben auch im Krankenhaus wirklich für Probleme sorgen kann.
Ist das dieser multiresistente Keim, von dem man immer mal wieder hört, der
genau,
so gegen Antibiotikum resistent ist und so?
Genau, das ist dieser Keim, der eben in einer Variante, die nennt man MRSA, wirklich hochgefährlich ist, weil es dann einfach keine wirksame Behandlung ist. Der ist, an dem prallen alle Antibiotika praktisch ab. Aber unter normalen Umständen, da ist dieses Bakterium überhaupt kein Problem. Das ist eine ganz gewöhnliche Variante. Die findet sich bei einem Drittel der Menschen in der Nase und bei den anderen zwei Dritteln aber nicht. Und niemand wusste so genau, woran das eigentlich liegt. Und die Forscher aus Tübingen, die haben nun vermutet, dass es da ein anderes Bakterium geben muss, das ihm den Lebensraum Nase streitig macht. Also haben die geguckt, wer lebt da so in den Nasenabstrichen von 90 Personen. Und da war da tatsächlich ein einziges Bakterium darunter, das diesen gefährlichen MRSA-Keim abtöten kann.
Okay, und was ist das jetzt für ein Bakterium?
Ja, es ist im Grunde ein naher Verwandter, auch eine Art Staphylococcus, nur heißt die Staphylococcus lucdunensis und das ist ein eher seltener Bewohner in der Nasenhöhle. Aber wenn er dann da ist, dann macht er eben den anderen Bakterien das Leben schwer. Konkret produziert er wirklich ein Antibiotikum, das haben die Tübinger Forscher Lucdunin getauft und dieser Stoff, der tötet nicht nur diesen besonders bedeutenden MRSA-Keim ab, sondern auch andere resistente Bakterien, die im Krankenhaus Schwierigkeiten machen. Also da sieht es wirklich so aus, als ob in Tübingen ein wichtiges neues Antibiotikum gefunden worden wäre.
Aber das kann man jetzt wirklich sagen, das ist ein neues Antibiotikum oder ist das im Endeffekt nur eine Abwandlung von einem anderen Antibiotikum, das man eigentlich schon kennt?
Nee, das ist wirklich ein ziemlich einzigartiger Stoff. Die Forscher sprechen von einer ganz neuen Klasse von Antibiotikum. Und wie wichtig das ist, das zeigt zum Beispiel Penicillin. Da gibt es auch viele chemische Varianten davon, die in der Medizin eingesetzt werden. Aber wenn ein Bakterium gelernt hat, mit einer dieser Varianten klarzukommen, dann helfen auch die anderen Penicilline nicht mehr. Dann müssen die Ärzte eben zu einer ganz anderen Klasse von Antibiotika greifen. Und in den letzten Jahren, da wurden zwar immer wieder neue Antibiotika gefunden, aber die gehörten meist zu diesen schon bekannten Klassen und die können das Resistenzproblem nicht lösen. Luktonin, das greift die Bakterien jetzt aber offenbar auf eine völlig neue Art und Weise an. Irgendwie stoppt es die Produktion von neuer Erbsubstanz, von Eiweißen, von Membranen, ein Todesurteil für die Zellen. Und die schaffen es dann auch nach Wochen nicht, eine neue Resistenz dagegen zu entwickeln. Warum, ist auch noch nicht klar. In jedem Fall trifft Luktonin die Bakterien da, wo es wirklich wehtut, ohne menschliche Zellen zu schädigen. Das macht ja auch Sinn, dieses Bakterium. Das will ja nicht seinen Lebensraum die Nase stören, sondern die lästige Konkurrenz loswerden. Also von daher sieht Luktonin wirklich ganz vielversprechend aus.
Und gibt es irgendeine Möglichkeit oder eine Chance, dass das mal als Medikament zugelassen wird?
Ja, das ist eben die große Hoffnung. Das dauert sicher noch Jahre. Da müssen Vorarbeiten gemacht werden, dann vor allem klinische Studien. Aber die Uni Tübingen, die hat immerhin so viel Vertrauen in diesen Stoff, dass sie ihn zum Patent angemeldet hat. Ob sich nun wirklich dieses Luktonin selbst durchsetzt, das bleibt abzuwarten. Die Substanz ist nicht besonders wasserlöslich, also die kann man nicht einfach als Tablette einnehmen. Die Forscher aus Tübingen überlegen deshalb, ob man vielleicht Luktonin produzierende Bakterien gezielt in der Nase ansiedeln kann, so als Probiotikum, wie es uns aus dem Darm bekannt ist, um dann die gefährliche Erreger zu verdrängen. Was sich da am Ende als effektiv und sicher erweist, muss man abwarten. Andreas Peschel sieht das sowieso eher als eine neue Strategie für die Suche nach Antibiotika. Sein Team studiert jetzt weitere Bewohner der Nase, einfach weil da der Konkurrenzkampf besonders hart ist, da sind nämlich ganz wenig Nährstoffe und aus diesem Grund haben die Bakterien allen Grund, Antibiotika nur zu nutzen, um sich gegenseitig kaputt zu kriegen. Ein Konkurrenzkampf, von dem am Ende dann auch die Menschen profitieren können.
Volkhard Wildermuth über ein neues einzigartiges Antibiotikum, das Wissenschaftler aus Tübingen entdeckt haben. Es wächst nicht in allen, aber in einigen menschlichen Nasen und selbst der MRSA-Keim ist dagegen nicht resistent.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben ja in dieser Woche schon mal über das Nachrichtenfasten gesprochen, also sich jetzt bei all diesen Meldungen über Terror, über Amokläufe oder ganz generell bei so einem Nachrichten-Overkill einfach mal ausklinken. Das setzt natürlich einen sehr starken Willen voraus, ne? Handy auslassen oder diese ganzen Push-Nachrichten deaktivieren oder was auch immer. Wäre es nicht einfacher, einfach in eine funkfreie Zone zu gehen? Ja, gar keine schlechte Idee. Problem ist nur, wo liegt die denn, diese funkfreie Zone? Das will uns jetzt eine neue App zeigen. Und wie funktioniert die, Pascal Fischer?
Ja, diese App heißt White Spots und zeigt dir im Grunde den Weg zum nächsten netzlosen Ort an. Dabei greift das Programm auf ein älteres Programm zurück, das heißt Architecture of Radio. Und das alles wurde vergangenes Jahr entwickelt, und zwar vom Informationsdesigner Richard Feigens aus Arnheim in Holland. Diese App zeigt alle Funksignale um dich herum in einer Grafik, also so wie weiße Bäume, Netzwerke mit Namen. Naja, und so findet dann diese neue App auch die Signalleere, ne, sucht nach den weißen Flächen. Und wie so eine ÖPNV-App schickt sie dich dann richtig so mit Anweisungen auf den Weg.
Das klingt aber schon ein bisschen absurd, oder nicht? Oder doch?
Ja, finde ich schon. Ne? So wie irgendwie fliegen sie irgendwo hin, wo keine Flugzeuge fliegen und dann werfen wir sie raus oder so. Nee, ein bisschen pädagogisch wird die App dann auch noch. Es gibt eine Kartenansicht und bei den White Spots ohne Signal poppen dann Geschichten auf von Menschen, die sich ausgeklinkt haben oder die nie Netzanschluss hatten. Und die App will damit die große Frage stellen, ist allüberall verfügbare Information von Vorteil oder stresst das schlicht? Also die große existenzielle Frage unseres Jahrhunderts.
Und eine Antwort, auf die werden wir wahrscheinlich ewig warten müssen. Hauptsache, Pascal, wir haben mal drüber geredet. Jo. Und vielleicht erfahren wir es ja mithilfe dieser App.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich habe in diesem Sommer schon ein paar Mal diese schrecklichen Zehenschuhe gesehen. Kennt ihr die? Also wenn man noch keine Hobbitfüße hat, dann hat man sie spätestens dann. Leute! Das beleidigt mein ästhetisches Empfinden. Zieht die bitte nicht mehr an. Dann lieber komplett barfuß durch die Gegend laufen und damit rechnen, dass man mal einen Kieselstein unterm Fuß hängen hat. Richtige Schuhtrends werden gerade in Düsseldorf gezeigt. Bis morgen gibt es da nämlich die GDS, die internationale Schuhmesse. Und wir haben selbstverständlich unsere Reporterin Julia Möckel hingeschickt. Julia, hast du denn schon neue Schuhe?
Nichts Schuhe kaufen. Ich bin ja zum Arbeiten hier, Sonja. Aber ich weiß jetzt, was meine neuen Schuhe bräuchten, um total in zu sein.
Na, was denn?
Pompoms. Weißt du, was das ist?
Ich vermute irgendwas mit Bommeln, glaube ich.
Sehr gut, genau. Das sind so kleine, runde Bommel, so aus Wolle zum Beispiel. Und die hängen sich die Trendsetter gerade weltweit überall an ihre Schuhe. Vor allem an Sandalen und gerne auch in sehr bunt. Vielleicht dann noch an so Sandalen, weißt du, mit diesen schmalen Schnüren, die man sich um die Knöchel wickelt.
Ja, kenne ich.
So römermäßig. Mhm. Genau, dann ist der Ethno-Pom-Pom-Bommel-Schuh-Trend perfekt. Sieht man hier echt oft auf der Messe. Kommt bei den Besucherinnen, mit denen ich gesprochen habe, so mit gemischten Gefühlen an.
Ich finde die persönlich cool, aber ich weiß nicht, ob ich es anziehen würde. Ja. Das ist halt wirklich sehr speziell. Ich glaube, da braucht man wirklich die Trendsetter, die dann da wirklich da auch kaufen.
Also braucht ein bisschen Mut, dieser Trend, aber kannst du auch gut selber machen. Ne? Einfach in Bastelladen, bunte Bommel kaufen und an die Sandalen vom letzten Jahr kleben.
Okay, also wenn ich jetzt nicht so der Pompom-Typ bin, was gibt es noch zur Auswahl?
Es gibt auch ein bisschen dezentere Trends, also Pastelltöne und Weiß, immer noch sehr angesagte Schuhfarben, gerade auch für Sneaker. Auch ganz schlichte Sandalen sind aktuell im Trend, aber auch eben das genaue Gegenteil, so mit viel Glitzer oder auch so Metallic-Farben habe ich hier viel gesehen. Und Plateau, also die 90er sind ja schon länger im Anmarsch, aber jetzt definitiv wieder zurück anscheinend.
Julia, wir müssen an dieser Stelle noch mal kurz sagen, das waren jetzt natürlich die Schuhtrends für uns Frauen. Nicht, dass es da zu Verwechslungen kommt. Was gibt es für Schuhtrends bei den Herren?
Die tragen nach wie vor viel Sneaker, damit macht man nichts verkehrt. Wer es ein bisschen individueller möchte, der könnte mal im Düsseldorfer Schuhladen von Sebastian Odenthal vorbeischauen. Der tätowiert nämlich Schuhe.
Die Idee ist entstanden, nachdem der Tätowierer mein Nachbar wurde, ne, neben meinem Schuhladen. Und Feierabendlaune, Bierchen trinken, haben wir gedacht, komm, versuchen wir mal einen Schuh zu tätowieren.
Ja, und das hat ganz gut funktioniert. Geht halt nur mit Lederschuhen und die müssen neu sein, sagt Sebastian. Aber dann, der Rest richtet sich voll und ganz nach den Wünschen der Kunden.
Firmenlogos oder andere Sachen, Initialen oder Hochzeitsdatum, Geburtsdatum etc.
Das kostet dann so je nach Motiv ab 50 Euro und ist echte Handarbeit.
Und ich gehe mal davon aus, es ist auch sehr individuell, ne?
Genau, das ist überhaupt eins der großen Themen hier auf der Messe, habe ich den Eindruck. Gibt hier auch einen Aussteller, der stellt gar nicht direkt Schuhe aus, sondern verschiedene 3D-Drucker, mit denen du dir dann gleich deinen ganz eigenen Schuh drucken kannst. Mit dem einen Drucker die Sohle, der andere stickt dir was auf dein Schuhobermaterial. Das ist vor allem für Leute gedacht, die so eine kleine Schuhproduktion aufziehen wollen, aber nicht die Kohle haben für so eine Riesenfabrik.
Wie sieht's aus mit Nachhaltigkeit und faire Produktion? Ist das auch ein Thema auf der Schuhmesse?
Blitzt ab und zu durch, also hin und wieder weisen Aussteller hier darauf hin, dass sie zum Beispiel kompostierbare oder recycelte Materialien verwenden. Und morgen gibt es hier nochmal einen Workshop zum Thema nachhaltige Schuhe. Also ist schon ein Thema, womit sich die Schuhbranche beschäftigt, würde ich sagen.
Und wir merken uns, die Schuhtrends für dieses Jahr, für das kommende Jahr sind Pompoms, Tätowationen auf Schuhen und den Rest habe ich schon wieder vergessen. Hilfe, mein Kurzzeitgedächtnis. Und die Stickereien. Ich weiß nicht, Pompoms würde ich vielleicht noch mitmachen, aber würde ich mir meine Schuhe tätowieren lassen? Ich glaube nicht.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Pascal Fischer und ich müssen leider schon wieder gehen, aber wir kommen wieder, Pascal, ne?
Morgen.
Coole Action, oder?
Jo.
Du bist auch wieder da, ne?
Genau.
Muss nicht alleine machen.
In alter
hier.
Frische.
Ja, ein Glück, bin ich aber froh. Also, Redaktionskonferenz morgen wieder zur alten Zeit, 18.15 Uhr, Viertel nach sechs hier in D-Radio Wissen. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen Abend noch für euch. Bis bald.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.